schon ein Bild gesehen von ihm selber, wie er aus 3000 Meter Höhe das Tiefe oder das Weite sucht, wie auch immer. Hut ab, hätte ich nicht gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Dieses Zitat habe ich hier auf diese Folie geschrieben, ist aus dem Mund von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Bevor ich jetzt langsam aber sicher auf das Thema Mut oder auf den biblischen Anteil, der uns gleich hier begegnen wird, bevor ich darauf komme, muss ich ein bisschen thematisch Anlauf nehmen. Jetzt habe ich auch glatt was vergessen. Das ist immer, wenn man hier vorne steht, ist man doch ein bisschen aufgeregt und dann geht einem das ein oder andere durch die Lappen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals in der Schule war, wenn der Lehrer dann nochmal gefragt hat, so, Kidas, hat noch irgendeiner Fragen? Dann hatten quasi alle noch Fragen, aber keiner wollte der Erste sein, der die Hand hebt, weil man sich ja damit geoutet hat, der Doofe zu sein, in Anführungsstrichen, sondern man wartet natürlich lieber, bis jemand anders diese Rolle übernommen hat und dann hebt man die Hand und sagt, ich habe, genau, also was er da gesagt hat, habe ich auch gerade noch so gedacht, also um quasi so ein bisschen im Windschatten des anderen dann auch so ein bisschen mutig zu sein. Und wie oft hast du es vielleicht erlebt, dass dann aber keiner die Hand gehoben hat? Du hast trotzdem deine Frage gehabt, aber nicht gestellt und bist genauso, sagen wir mal, oder bist mit genauso wenig Kenntnis aus dem Unterricht rausgegangen, wie du reingegangen bist. Also die vor dir stehende Klausur war dann noch schlimmer, als du dachtest, weil du eben nicht den Mut gehabt hast, im richtigen Augenblick zu zucken, die Hand zu heben und deine Frage zu stellen. Ich erinnere mich, wie es mir schwer fiel, als ich vor vielen Jahren zum Glauben an Jesus kam, dann das erste Mal im Gottesdienst laut zu beten. Da habe ich ganz nasse Hände gehabt. Da habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt nicht bringst, wann dann? Irgendwann ist der Augenblick gekommen, dass man da seinem Ruf, sage ich mal, auch ein Stück folgen muss. Wir wollen uns nicht blamieren. Ich möchte zu Anfang zwei, drei Geschichten erzählen, um so ein bisschen ins Thema zu kommen. Ich erinnere mich, also bei der Vorbereitung zu dieser Verkündigung, habe ich mich erinnert an eine Situation, die ich als kleiner Junge erlebt habe. Irgendwo im Urlaub, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich war mit meinen Eltern verreist. Wir sind als Familie oft Campingurlaub haben wir gemacht. Und da ist ja alles irgendwie ein bisschen gemütlicher, ein bisschen anders. Und da gibt's keinen, der morgens den Tisch deckt, es sei denn, die Familie macht es selber, also nicht wie im Hotel. Und dann kam die glorreiche Idee meiner Eltern, die dann sagten, hör mal Jung, fahr du doch mal eben Brötchen holen. Mit dem Fahrrad. Ich wusste nicht, wo der Bäcker ist, ich kannte nicht die Währung und auch sprachlich im Urlaub war jetzt nicht ganz so einfach. Ich wusste nicht, wie heißt Brötchen auf, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land wir damals waren. Ja, und ich hatte einfach unheimlich Angst. Ich hatte jetzt wirklich so ein bisschen Bammel davor, einen Fehler zu machen und damit riskiert man hat anschließend keine Brötchen. Das ist dann natürlich auch nicht so gut. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Bin also dann losgefahren mit meinem Kinderrad, habe dann auch irgendwann den Bäcker gefunden, habe tatsächlich die Brötchen auch bestellt, bezahlt. Ich war stolz wie Oscar, endlich richtig toll gemacht. Ich war der Held des Tages, so für mich persönlich. Und etwa 50 Meter, bevor ich dann zu Hause war, ich hatte dann auf dem Rückweg die Brötchen hinten auf dem Gepäckträger montiert, sind sie aus der Plastiktüte so runtergebaumelt und wurden dann durch das Hinterrad geschreddert. So dass wir am Ende nur Paniermehl oder zumindest relativ viel Paniermehl und keine Brötchen hatten. Ich war tief enttäuscht. Ich habe gedacht, wenn ihr das jetzt zu Hause sagst, dann gibt's Stress. Ist doch logisch. Ne? Wie kann man so doof sein, Brötchen durchs Hinterrad laufen lassen? Aber mein Vater hat gelacht, wenn auch nicht sofort, aber er hat irgendwann gelacht. Ja. Ja. Den größten Fehler, den man machen kann, ist der, dass man Angst hat, einen Fehler zu machen. Wie steht es um deinen Alltagsmut, den wir zweifellos brauchen? Wir entscheiden jeden Tag, keine Ahnung, ich habe nie mitgezählt, hunderte, vielleicht tausende Entscheidungen, ich weiß es nicht, beim Autofahren, zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, in deinem Dunstkreis, in dem du dich aufhältst. Was ist da dein Alltagsmut? Wenn du mal so die letzten zwei, drei Tage Revue passieren lässt, wo würdest du jetzt für dich sagen, nur für dich leise jetzt, da hätte ich mutiger sein müssen? Kennen wir die Situation, dass man vielleicht mal denkt, boah, den müsste ich mal ansprechen. Und du tust es nicht. Und hinterher erfährst du, dass derjenige gerne angesprochen worden wäre, vielleicht sogar von dir. Und wir zucken aber zurück, wir haben den Mut nicht, dann auf jemanden zuzugehen, weil wir Angst haben, das Falsche zu sagen. Vielleicht, weil er oder sie eine schwierige Situation durchgemacht hat. Ich habe eine Geschichte gelesen in der Vorbereitung für heute von einem Wiesbadener Ärzte-Ehepaar mit Namen Martina und Klaus-Dieter John. Das wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen, ihr werdet aber gleich wissen, warum ich das hier nenne. Die hatten nämlich 2004 den Wunsch, nicht nur Mediziner zu sein, sondern eigentlich mehr Christ und nur nebenbei Mediziner. Und dieses Wiesbadener Ärzte-Ehepaar, die haben sich, also mehr der Mann als die Frau, weil also er hat die Geschichte erzählt, er hatte sich wirklich gefragt, wo kann ich für Gott wirklich was machen? Ich möchte jetzt hier nicht in Deutschland rumoperieren und vielleicht irgendwelche tollen Titel einfahren, sondern ich möchte Menschen helfen. Und im Rahmen der Ausbildung oder der Fortbildung, die die beiden gemacht haben, sind sie auch unter anderem durch Südamerika gekommen, auch durch Peru. Und dort wurde der Gedanke quasi deutlich, wir möchten ein Krankenhaus bauen. Und ich möchte diese Geschichte jetzt nicht ausdehnen, die könnt ihr gerne nachlesen, ist im Internet nachzulesen, da habe ich übrigens diese Bilder auch raus. Und auch das Buch, was es von Klaus-Dieter John gibt, der ein oder andere hat vielleicht von der Geschichte schon gehört, von dem Krankenhaus Diospi Sujana. Und das heißt, wir vertrauen auf Gott. Und dieses Krankenhaus ist entstanden mit 0 Euro Startkapital. Und hat wirklich, es sind wundersame Dinge passiert, wirklich wunderbar im christlichsten Sinne, den man sich so vorstellen kann. Man hatte irgendwann wahrhaftig die 4 Millionen Euro Baukosten. Man hatte irgendwann eine wirklich faszinierend moderne Ausstattung. Und jetzt Ende vergangenen Jahres oder im Spätsommer, am 31. August 2017, habe ich gelesen, wurde dieses Krankenhaus zu seinem 10-jährigen Bestehen vom amtierenden peruanischen Staatspräsidenten Pedro Pablo Kuczynski mit 5 TV-Teams tatsächlich porträtiert. Eine Geschichte, die jetzt sich so leicht über die Lippen bringt, wenn ihr die nachlest, werdet ihr merken, wie viel Widerstand da ist oder da war, wie viel schief gegangen ist und wo Gott aber immer wieder eingegriffen hat. Und hätten die beiden nicht den Mut besessen, sich da auf den Weg zu machen, dann gäbe es dieses Krankenhaus nicht. Wir müssen nicht immer solche großen Geschichten machen. Keiner von uns ist oder die wenigsten werden berufen sein, ein Krankenhaus zu bauen. Also ich jedenfalls nicht. Und ich möchte jetzt als Zitat nochmal von diesem Klaus-Dieter John einen Satz vorlesen. Da heißt es, im Neuen Testament schreibt Paulus, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Dieser Satz hat sich in faszinierender Geschichte von Diospi Sujana immer wieder bewahrheitet. Deshalb danken wir Gott für seine Treue und Güte. Johann Sebastian Bach unterschrieb jede seiner Kompositionen mit dem Kürzel SDG. Die drei Buchstaben stehen für Soli Deo Gloria und bedeuten Gott allein gebührt die Ehre. Haben wir gerade quasi noch gesungen. Gott allein gebührt die Ehre. Diospi Sujana, ein Krankenhaus, was entstanden ist, weil ein Ärzte-Ehepaar Mut hatte. Entgegen aller Widerstände dieses Ding aufgezogen. Ja, bei Gott sind alle Dinge möglich, Matthäus 19. Aus Mutlosigkeit, die wir uns oft gönnen, weil wir einfach nicht den sicheren Rahmen verlassen wollen, weil wir niemandem auf den Schlips treten möchten, weil wir gerne im Mainstream leben, also so, sagen wir mal, nicht auffallen möchten. Daraus kann ein Denkschema entstehen, ein Handlungsmuster, was wir dann nur noch schwer abschütteln können. Also was ich eingangs gesagt habe, dass ich die Brötchen da durchs Hinterrad gezogen habe. Die Angst, die ich als Kind hatte, die begleitet mich quasi mein Leben lang. Die begleitet mich. Die habe ich irgendwie immer. Ich bin ein Sorgentyp. Ja, ich denke also in Situationen eher an die Dinge, die schief gehen können, als an die Dinge, die klappen können. Es gibt ja die Optimisten und die Pessimisten. Und ich bin mehr so in die falsche Richtung für meinen Geschmack. Ich bin eher der Pessimist. Mein Chef sagt immer, ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung. Mag sein. ich bin da eher Angst oder Sorgen besetzt, will ich mal sagen. Deswegen der Mut, den wir brauchen, der ist im Alltag zu finden, nicht bei Krankenhausbauten, sondern in deinem direkten Umfeld. Und merke, bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann alles, und zwar im Wortsinn, wunderbar machen. Und unsere größte Hürde ist eben dieser Anfangssatz, dass wir Angst haben, einen Fehler zu machen. Ich habe euch hier einen Beutel mitgebracht. Ich weiß wenigstens von einem, der weiß, was es ist. Das ist eine Fangleine, so hieß die jedenfalls früher. Heute würde man die anders, heißt die anders. Die, so Dinger benutzt man bei der Feuerwehr. Und die ist 30 Meter lang, 12 Millimeter Seil, statisches Seil. Das war quasi vor vielen Jahren Hightech. Da haben wir gesagt, wow, jetzt haben wir richtige Feuerwehrleinen. Die braucht man zum Retten und Selbstretten. In der Zwischenzeit eigentlich nur noch zum Selbstretten. Und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, damit ihr wisst, wie die Dinge, das bin nicht ich, wie die Dinge angewendet werden. Die werden also irgendwie aus dem Fenster geworfen. Und vorher schreit man, Achtung Leine, damit ihr keiner dieses Ding auf den Kopf bekommt. Also stell dir vor, du stehst im vierten Obergeschoss und du musst da raus, weil es hinter dir recht warm wird. Als Feuerwehrmann kann das passieren. Du musst da also weg oder du musst jemanden retten. Die Situation können wir uns jetzt im Bilde ausmalen. Und dann kommt der Augenblick, dass du über die Fensterbrüstung klettern musst. Das ist quasi der schwierigste Moment. Ja, du musst dich in dem Augenblick verlassen auf diese Strippe hier. Wenn die nicht hält, dann geht es schneller bergab, als dir lieb ist. Ungefähr mit der Geschwindigkeit, mit der Will aus 3000 Meter Höhe gesprungen ist. Und so sieht das dann aus, wenn man da dranhängt. Ich weiß nicht, aus welcher Höhe wird das jetzt sein. 10 Meter vielleicht. Drittes OG, also drittes Obergeschoss oder vielleicht auch nur das zweite. Macht keinen Unterschied. Ein Kollege sagt, schmerzhaft sind immer die letzten 2 Millimeter, die man dann unten auftrifft. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, sicher runterzukommen. Und es geht darum, den Mut zu besitzen, über die Fensterbrüstung zu klettern. Also quasi in den schwierigen Bereich, ins Bodenlose. Genau genommen. Und dafür braucht man dann solch ein Seil. Ich möchte nochmal auf diesen Satz immer wieder zurückkommen. Es gibt also Situationen in unserem Leben, da muss etwas passieren. Und die kennst du aus deinem Leben sicherlich auch. Da weißt du, hier muss ich jetzt mal was machen. Und das ist etwas, was vielleicht nicht jedem gefällt. Das ist etwas, was vielleicht noch nicht mal mir gefällt, als jemand, der es dann tut. Aber ich muss es machen, um am nächsten Tag noch in den Spiegel zu schauen und zu sagen, jawohl, dich kenne ich, hast du richtig gemacht. Entscheidungen zu treffen, im beruflichen Umfeld vielleicht, im familiären Umfeld, jemandem zu helfen oder auch vielleicht nicht zu helfen. Und du und ich, wir scheitern einigermaßen oft genau an diesem fehlenden Mut. Und wir machen uns abhängig von dem, was andere denken, was andere sagen, was man irgendwann mal festgelegt hat. Wir machen uns abhängig von allen möglichen Umständen und machen uns zu selten abhängig, ich mich zu selten abhängig von Gott persönlich, der ja derjenige ist, der wirklich alles kann. Na? Haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig, seid stark. Das ist ein Vers aus dem 1. Korinther 16, kriegt der Paulus gesagt oder sagt er selber, seid mutig, seid stark. Ich finde, das lesen wir auch im Alten Testament ziemlich häufig, sei mutig, der Josua, der kriegt das regelmäßig mitgeteilt, sei mutig und sei stark, der jetzt Jericho überfällt und so weiter. Die Geschichten sind vielleicht bekannt, sonst empfehle ich die nachzulesen. Und wenn dir jemand sagt, jetzt stell dir die Situation vor, ich käme jetzt zu dir und würde sagen, jetzt sei doch mal mutig und sei mal stark. Dann denkst du auch, hallo, was hilft mir denn jetzt dieser Satz? Ja, wenn mir jetzt jemand sagt, jetzt sei mal mutig und sei mal stark. Nur wenn Gott das sagt, dann verbindet er damit ja etwas ganz anderes. Dann ist das nicht die Befehlsform, sondern dann ist das mehr so ein Angebot. Weil in Klammern steht ja jetzt dahinter, ich bin da dabei. Ich lasse dich doch nicht alleine. Glaubst du wirklich, ich lasse dich allein im Leben nicht? Sei mutig, sei stark, ich bin doch dabei. Wir, ich sage euch jetzt mal ein bisschen jugendlich, wir rocken das gemeinsam, was auch immer da jetzt als Herausforderung vor dir steht. Jesus begegnet dir und mir in unserem Alltagswahnsinn, in deinen ganz persönlichen Herausforderungen, in deinem Beruf, Familie, Gemeinde, in den scheinbaren Belanglosigkeiten, die für andere vielleicht belanglos sind, aber nicht für dich. Und wir haben oft Angst, und jetzt komme ich langsam zum Thema, Wir haben oft Angst vor Veränderungen. Kenne ich übrigens auch von mir persönlich sehr stark. Wenn sich irgendwie das Leben ändert, dann kommen schon die ersten Schweißperlen. Dann wird es schon unangenehm, weil man ist gerne im normalen Fahrwasser drin. Wie so auf Schienen. Ist er aber doch nicht ein, ich sag mal, unser Glaube, wenn der wirklich nur auf Sicherheit beruht, dein Glaube, nur auf Sicherheit und Stabilität und Fahrwasser und Schienen und immer geradeaus und keine Weiche, keine Kurve, so keine Veränderung, klingt das nicht totlangweilig? Unser Glaube lebt doch von Inspiration und auch ein Stück Abenteuer. Ein Stück Herausforderung, mal so ein bisschen wie gerade dieser Kollege von der Feuerwehr, mal über die Fensterbrüstung klettern, sich an so einem Seil hängen. Ich meine, dazu will ich euch jetzt nicht auffordern, sondern nur im Bilde gesprochen, den Mut zu besitzen, mal auf die andere Seite zu gehen und mal sich herausfordern zu lassen. Wie viel reizvoller und lehrreicher ist solch ein abenteuerlicher Glaube und wie viel bedeutet er auch anderen, wenn du ihn lebst, wie sehr kannst du, können wir dann Vorbild sein. Ich möchte nun, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hin wollten, ich möchte nun deine Aufmerksamkeit lenken auf einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 14, eine Geschichte, eine Begebenheit, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar Matthäus 14, ab Vers 22. Da heißt es, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Die Leute sind die 5000, die er wenige Minuten zuvor noch satt gemacht hat. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Und das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See, und als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, da wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Hey, erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich und er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Und diese Geschichte soll es mir mit euch heute gehen. Und du wirst vielleicht sagen, boah, die habe ich ja schon unendlich oft gehört. Ja klar, mag sein, ich auch. Und trotzdem lohnt es sich, da noch mal so ein bisschen einzutauchen. Ich möchte euch 2, 3 Gedanken davon mit auf den Weg geben. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit und lassen dieses ganze Ereignis mal so wie so ein Film an uns vorbeilaufen. Da heißt es zu Anfang, in Vers 22, der ist jetzt hier nicht angezeigt, Jesus drängte die Jünger. Er drängte die Jünger, jetzt steigt mal in das Boot und ich kümmere mich um die Menschen, die jetzt hier noch sind und entlasse die dann in Ordnung. Er drängte die Jünger. Jetzt stell dir vor, du bist einer der Jünger, einer der 12, die jetzt in dieses Boot steigen und sich quasi auf den Weg machen, um über den großen See Genezareth zu fahren. Also wenn ich einer dieser Männer gewesen wäre, die Jesus hier auf das Schiff geschickt hat, dann hätte ich mich gefragt, sag mal, was soll das denn jetzt? Wieso kommst du denn nicht mit? Wie willst du denn mit zurück zu uns kommen? Geht doch gar nicht. Gibt es noch ein zweites Boot? Oder läufst du außen rum? Oder warum lässt du uns denn jetzt alleine hier ins Boot steigen und alleine da überfahren. Warum machst du jetzt hier so dein Ding? Hätte ich gedacht. Also jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Und ich wäre also dann klar, ich wäre mit den anderen 11 ins Boot gestiegen, aber ich hätte wahrscheinlich so ein bisschen gegrummelt, hätte gedacht, wir haben alle keine Ahnung vom Segeln und wie sollen wir denn jetzt da drüben ankommen? Ja? Und wie hättest du darüber nachgedacht? Da lässt er uns allen Ernstes jetzt alleine in dieses Boot hier steigen. Ich sehe am Horizont schon die Wolken. Ich weiß genau, da droht Ungemach. Und er ist nicht dabei. Drückt er sich etwa vor der Bootsfahrt? Ist er am Ende jemand, der seekrank wird? Ja, also solche Gedanken vielleicht. Man darf ja mal ehrlich denken und mal ehrlichen Dialog führen mit Jesus. Gerade hast du noch über 1000 Münder satt gemacht. Und jetzt so etwas. Um die kümmerst du dich, aber um mich nicht. Also man kann die Situation jetzt beliebig weit ausdehnen. Ich möchte damit nur so ein bisschen so einen ehrlichen Umgang mit der Situation mal so für dich im Kopf mal so ein bisschen anträgern, dass wir wirklich mal versuchen, die Geschichte, die wir da lesen, die wir auch alle wahrscheinlich in unterschiedlichsten Facetten und Zusammenhängen schon gelesen haben, aber dass wir sie mal so als kleines Kopfkino jetzt haben, wo du Teil der Geschichte bist, wo du jetzt mit im Boot sitzt. Du bist jetzt einer derjenigen, die darüber fahren. Also er schickt die Jünger einfach fort und dann geht es dann irgendwann los. Die Wellen werden immer größer, der Wind wird immer stärker, dann kommt er auch noch aus der völlig falschen Richtung. Ja, wir lesen ja hier, der Wind war ihnen entgegen. Der war denen richtig entgegen. Also ich bin kein Segler, ich kann nicht segeln, aber ich stelle mir vor, wenn der Wind von vorne kommt, ist er zumindest unpraktisch. Da muss man irgendwie einen Trick anwenden, ein bisschen kreuz und quer fahren vielleicht, um dann doch noch in die richtige Richtung zu kommen. Auf jeden Fall war es kein einfacher Spaziergang, beziehungsweise keine Spazierfahrt. Und das alles, so denken die Männer jetzt im Boot, das alles tun wir jetzt, weil er einen Plan hat. Jesus hat einen Plan, wir machen das, um seinen Plan jetzt zu tun. Er hat uns ja aufgefordert, in das Boot zu steigen, damit wir darüber fahren. Aber so richtig kapieren tun wir es nicht. Warum sind wir jetzt alleine unterwegs? Und wo genau ist jetzt der andere Uferort? Wo sollen wir denn da hinfahren? Also so eine gewisse Frustration tut sich da möglicherweise in dem Boot auf. Der ein oder andere, ich wäre gern dabei gewesen, ganz ehrlich. Ich hätte jetzt gerne mal so die Dialoge gehört, die Männer da gesprochen haben, die sich wahrscheinlich auch zwischendurch mal ein bisschen angekeift haben, so nach dem Motto, jetzt kommt hier noch mehr Wasser rein, sieh mal zu, dass du das wieder rausschüttest. Also irgendwie, da ist Hektik in der ganzen Situation. Die sitzen jetzt nicht alle schön brav in dem Boot, schaukeln und hoffen, dass es vorbei ist, sondern die kämpfen um ihr Leben. Die Geschichte ist deine, also das, was wir lesen, kann dein Leben sein. Versuch das auf dein Leben jetzt mal so ein bisschen zu kopieren, so drüber zu legen. Du bist auch in dem Boot und du kämpfst wie verrückt und schüttest Wasser wieder raus, was irgendeiner reingeschüttet hat, weil dein Boot sonst irgendwann absaufen könnte. Du kennst auch den Gegenwind, ständig hin und her fahren müssen, damit man dann dem Gegenwind ausweicht, um zum Ziel zu kommen. Und du fragst dich auch oft, wo ist Jesus jetzt eigentlich? Warum ist er jetzt nicht mit im Boot? Der ist immer dabei und jetzt, wo wir ihn brauchen, da ist er gerade mal nicht im Boot und lässt uns hier alleine. Das ist doch nicht fair. So denkst du vielleicht auch, ich jedenfalls ertappe mich dabei. Wo ist er jetzt? Wer hilft mir denn jetzt hier? Der Einzige, der wirklich was versteht von Wind und Wellen und Segeln, der Einzige, der wirklich Ahnung hat, der ist jetzt nicht im Boot. Da ist doch nicht richtig. Und da bin ich hier, ich jetzt Petrus sozusagen, bin ich hier in diesem Boot mit 11 anderen. Keiner hat Ahnung, wir schreien uns alle an, wir versuchen das Bestmögliche rauszumachen und ist dunkel, ist windig, große Wellen und wir haben einfach nur Angst. So, in dieser Situation sind die Jünger jetzt in diesem Boot. Bist du vielleicht auch. Und das beschreibt mein Leben. Sie ist halt nur, diese ganze, dein Leben jetzt in dem Sinne ist in diese Story verpackt. Du kennst nur deine Probleme, wie die Jünger auch, die haben dann so ein Stück für sich gekämpft. Ich weiß nicht, wie viel Teamgeist am Ende in dieser Jüngerschaft war, die 12. Die waren ja sehr unterschiedlich, da gab es ja vielleicht noch so ein paar, die haben schon mal von Segeln gehört, die waren ja Fischer, die sind ja nicht rausgeschwommen, die haben ja schon ein Boot gehabt, aber eben nicht bei diesen Wetterverhältnissen. Ja, also da war schon Strom drin in der Jüngerschaft, behaupte ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nur Frieden hatten. Und man merkt dann nur seine Not, man merkt seine Probleme und man merkt seine Hilflosigkeit. Und man kommt da nicht so recht mit klar. Die sind alle völlig durch. Denn sonst wäre nicht zu erklären, Vers 26 heißt es dann, als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, da wurden sie von Furcht gepackt. Also die hatten schon, die Nerven lagen blank und jetzt sehen sie da einen über dem Wasser laufen. Ja, wir hatten ja überhaupt keine Erklärung für, das haben wir noch nie gesehen. Und weil wir das noch nie gesehen haben, kann das nichts Gutes sein. Ne? Schlussfolgerung, sagen sie ja hier, ist ein Gespenst. Ja klar, die Situation wird jetzt nur noch schlimmer. Die wird nicht besser, die kann nur noch schlimmer werden, weil die so in so einem, wie soll ich sagen, Adrenalin ganz oben am Anschlag, die waren einfach ganz nervös, die waren aufgeregt, die wollten jetzt gerne aus dieser unmenschlichen Situation raus. Und wenn dann so eine Situation kommt, da kommt jetzt auch noch einer übers Wasser gelaufen, das kann nichts Gutes sein. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das ist die Situation, in der die Jünger da waren. Wie oft fühlst du dich so, dass du auch schreien möchtest vor Angst? Ich bin mal spazieren gewesen vor einiger Zeit. Ich mache das ja gelegentlich, dass ich mich dann mal ausklinke zu Hause. Dann gehe ich mal irgendwie durch den Wald. Am liebsten, wenn es regnet, dann sind auch die Hundebesitzer nicht da. Dann bist du wirklich alleine und kannst dann da, kann ich beten, da kann ich laut reden. Und dann merkte ich, wie meine Gedanken sich immer nur um ein Detail drehten. Und das Problem wurde nicht besser, es wurde immer größer. Das war wie so ein Strudel, also wie so eine Lawine mehr. Ne? Das fing ganz klein an wie ein Schneeball und wurde dann immer größer so im Kopf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, stopp jetzt mal. Und dann habe ich laut im Wald gesprochen und habe gesagt, jetzt ist aber hier Feierabend. Jetzt denke ich diesen Gedanken nicht mehr weiter. Um einfach einen Stopp zu setzen und sich auf Jesus zu berufen und zu sagen, Gott ist größer als das Problem, was mich hier gerade überrollen möchte. Und die Jünger, die schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Da war keine Pause, keine halbe Stunde oder so. Da war sofort, er hat die Situation sofort erkannt. Natürlich, erschreckt nicht. Mach dir keinen Stress. Ich bin doch da. Ich bin's. Jesus, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Die Situation kennst du auch, wenn, ich habe es mal erlebt, im Krankenhaus ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, war im Krankenhaus und dann kennst du das vielleicht, dann schickt dir jemand so ein Postkärtchen mit einem Bibelvers drauf. Also normalerweise finde ich diese Kärtchen eher langweilig, meistens jedenfalls. Also da sind dann so ein Bibelvers ist da drauf und dann denkst du, ja, ist ja nett, mit einem Blümchen vielleicht oder ein Schmetterling, so diese unverfänglichen Dinge, wo man denkt, das ist doch eigentlich ganz nett, das ist eine nette Geste. Und als ich damals in dieser Notsituation im Krankenhaus war und ich bekam solch ein Kärtchen, was ich sonst immer wirklich, na, ich sag's mal vorsichtig, langweilig finde, da habe ich geweint, weil mich der Bibelvers so getroffen hat, weil ich plötzlich merkte, da denkt einer an mich, weil ich gemerkt habe, was da drin steht, ist Wahrheit. Ich weiß gar nicht mehr, was da für ein Bibelvers drauf war, aber der hat mich wirklich gerührt. Und wenn Jesus hier sagt, fürchtet euch oder erschreckt dich nicht, erschreckt euch nicht, dann sind das machtvolle Worte. Dann ist das nicht einfach nur ein Satz, sondern dann ist da Macht drin. Und zwar positiverweise. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Damit war aber die Notsituation noch nicht weg. War ja jetzt nicht so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, ne? Die Segel fallen alle runter, die Wellen sind alle weg, Regen ist weg, der Wind ist weg, plötzlich kann man wieder richtig gucken und so weiter. Nein, die Notsituation war ja immer noch da. Jesus schaltet dir nicht die Not aus, sondern er gibt dir eine Sicherheit, die Not auszuhalten. Wie oft haben wir Angst vor Gott? Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich Angst habe, wenn das Leben so eine Zeit lang wirklich gut läuft. Du denkst, ey, wow, klappt ja wirklich toll, ne? Alle gesund, ne? Kein Problem, also jedenfalls nichts Nennenswertes, kommst relativ gut klar so. Und dann frage ich mich oft, wie lang soll das jetzt noch gehen? Wann kommt denn der Augenblick, wo du nochmal auf die Probe gestellt wirst? Und dann fürchtet man sich so ein Stück vor Gott. Ist Quatsch. Weil Jesus uns doch genau diese Freude schenken möchte, dass es uns gut, dass es dir gut geht, dass du in der Situation, in der du lebst, einfach das Gefühl der Sicherheit hast, so wie die Jünger es hier auch haben konnten. Erschreckt euch nicht, fürchte dich nicht. Dieser Satz, der kommt in der Bibel so häufig vor. Jemand hat mal gesagt, 365 Mal oder vielleicht sogar 366 Mal, da haben wir Schaltjahr mit dabei. Also quasi für jeden Tag einmal. Ich habe es nie nachgezählt. Also auf jeden Fall häufig genug sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Bin ich also bereit, mich da einzulassen und Gott ans Steuer zu lassen? Und jetzt geht's ja richtig los erst in unserer Geschichte. Und da möchte ich nochmal so den Schwerpunkt jetzt setzen, bin gleich durch. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, da muss ich aber nochmal nachdenken. Also wenn du es bist, dann befiehl mir doch bitte, zu dir zu kommen. Jetzt habe ich überlegt, so bei der Vorbereitung und du vielleicht jetzt auch, ich möchte mal so ein paar Gedanken so anträgern, was hat der Petrus wohl vorher überlegt? Was ging dem so durch den Kopf? Hat er vielleicht gedacht, jetzt steige ich aus, was Jesus kann, kann ich auch? Ne, locker? Ist ja gar kein Ding? Glaube ich eher nicht. War der so in Panik, der Petrus, und hat ihn so aus dem Sitz gerissen, der musste jetzt da weg? War das vielleicht sein Motiv? Oder hat er vielleicht gedacht, wenn ich jetzt aussteige, okay, da könnte ja Jesus sein, aber wenn ich jetzt aussteige, dann kennt meine Richtung oder mein Körper quasi nur eine Richtung, nämlich nach unten, weil Wasserlaufen funktioniert ja nicht. Ja, hätte ja auch sein Gedanke sein können, ich kann gar nicht aussteigen. Ich muss hier drin bleiben. Oder aber, so wie er es denn letztendlich gemacht hat, und das ist so ein Doing, wie wir es vielleicht auch haben könnten, ich prüfe erstmal, ist das überhaupt Jesus? Und dann überlege ich mal, wie wir hier weitermachen. Und zwischen prüfen und überlegen war jetzt nicht viel Zeit. Er hat geprüft, bist du es wirklich? Wenn du es bist, er hat die Frage offen gelassen und dann quasi direkt seinen Wunsch hinterhergeschickt, aber dann befiehl du mir bitte, dass ich zu dir kommen soll. Also er wollte die Verantwortung jetzt nicht so richtig übernehmen, einerseits ja, andererseits nicht. Ich glaube, das war sehr spannend für ihn. Und ich glaube, ich habe gestern Abend so ein Filmzitat, das fand ich gut, das möchte ich jetzt hier anbringen. Wir haben gestern Abend einen Film geguckt und da war ein Zitat, da sagte jemand, in solchen Situationen, wie der Petrus hier vielleicht ist, da erlebt man in 5 Minuten mehr als manche Menschen in ihrem ganzen Leben. Ich glaube, da ist was dran, speziell in dieser Situation hier. Der Petrus, der hat sich jetzt wahrhaftig auf den Weg zu Jesus gemacht. Und jetzt möchte ich euch bitten, diese Situation euch vorzustellen. Der ist ja jetzt nicht so lässig über die Bordwand gesprungen, wie über ein Geländer, sondern der, weiß gar nicht, der musste vielleicht ein bisschen klettern, oder sagt vielleicht, halt mal eben, mach mal Räuberleiter oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Der musste ja jetzt aus diesem Boot raus. Und dann habe ich mich gefragt, was haben denn die anderen 11 wohl gesagt? Ja, haben die vielleicht gedacht, jetzt schnappt er völlig über? Ja? Jetzt will er sich umbringen? Der hält es nicht mehr aus. Vielleicht haben die ja gar nicht gehört, was er mit Jesus gesprochen hat. So ein starker Wind, da muss man schon ein ordentliches Organ haben, damit das überhaupt ankommt und gute Ohren und so weiter. Ja? Vielleicht haben die das ja gar nicht mitbekommen, weiß ich nicht. Was haben die Jünger wohl gedacht? Vielleicht haben die auch gedacht, das kann der doch nicht machen. Der kann doch jetzt hier nicht einfach über die Bordwand klettern. Ist der denn verrückt? Das haben wir doch noch nie gemacht. Ne? Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ne? Also einfach sich gegen Prinzipien zu wenden, das ist nicht erlaubt. Aber der Petrus macht das. Petrus hätte auch schweigen können. Er hätte wie die 11 anderen im Boot bleiben können und hätte dann vielleicht sich hinterher geärgert, da bin ich ziemlich sicher, hätte er sich gesagt, boah, hätte ich mal Jesus gefragt. Die Chance kriege ich nie wieder. Über das Wasser laufen. Ey, wow, wer will das nicht? Ja? Der hätte sich wahrscheinlich hinterher geärgert, weil er nicht den Mut gehabt hat. Und damit sind wir bei dem Eingangssatz von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man machen kann, ist Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Sich einfach mal einzulassen auf diese Situation mit Jesus. Jetzt natürlich immer die große Überschrift dabei. Und so ist Petrus jetzt ausgestiegen. Er wurde quasi zum Aussteiger, wenn man so will, etwas als Überschrift. Die anderen haben gedacht, er ist lebensmüde. Wäre jetzt die DLRG heutzutage dabei gewesen, dann hätte die sofort Schwimmwesten verteilt. Ja, oder jemand anders wäre da gewesen, hätte gesagt, der muss jetzt gleich in die Psychiatrie. Ne, der ist ja stark suizidgefährdet. Wie kann einer bei dem Wind über die Bordwand klettern? Ist er denn wahnsinnig? Ja, der braucht jetzt erstmal eine Seelsorge, keine Ahnung. Ja. Also wir können das jetzt wirklich mal ein bisschen ausschmücken. Eine Situation, von der, und das ist übrigens auch für mich sehr auffallend, von der Petrus in seinen Briefen nie spricht. Also ich hätte da garantiert von gesprochen. Also ich hätte in jedem meiner Briefe hätte ich diese Situation erwähnt, weil die so besonders ist. Wisst ihr noch damals, da bin ich Jesus ein Stück weit entgegengelaufen, auf dem Wasser. Ja? Nur, dass ihr es wisst, ja, wer das noch nicht gehört hat, so in etwa, ja, das hätte ich da reingeschrieben. Hat er aber nicht gemacht. Okay, ist er vielleicht nicht der Typ für. Mit abenteuerlichem Glauben, den ich eingangs erwähnte, meine ich nicht Nervenkitzel, sondern mit abenteuerlichem Glauben, den wir mit Jesus haben können, meine ich Inspiration, meine ich Zuversicht, meine ich eine geistliche Neugier und so ein unerschütterliches Gottvertrauen, dass wir nur bei Jesus mit Gott auch erleben können. Und was uns stärkt, was uns auch wirklich anderen vielleicht oder wo andere auch ein Stück Mut schöpfen, sag ich mal, wo sie denken, ey, boah, das mache ich auch mal. Ich möchte auch mal so mutig sein. Sag mal, wie hast du das eigentlich hingekriegt? Na, würde ich sagen, ich bin einfach aus dem Boot gestiegen. Bin einfach losgelaufen. Naja, ganz so einfach war es ja jetzt nicht. Die Antwort von Jesus war schlicht und ergreifend, komm. Es war jetzt keine lange Rede, kein, oh nee, lass mal Petrus, das kann eigentlich nur ich. Und so, hör mal lieber auf, das ist viel zu gefährlich. Mach das nicht, das haben schon andere vor dir versucht, die sind auch alle ertrunken. Nein, er sagt, komm, mach einfach. Ich bin doch da, habe ich doch gerade gesagt. Einen Satz vorher, erschreck dich nicht, ich bin doch da. Also, komm doch mal, komm zu mir, sagt Jesus. Und das ist die eigentliche Botschaft des Evangeliums, genau genommen, dass wir zu Jesus gehen. Dass wir nicht unser Leben irgendwie flickschustern und mit irgendwelchen Methoden, Werkzeugen und schlauen Büchern vielleicht schmücken und daraus Lehren ziehen, wie man wann was zu tun und zu lassen hat. Nein, das eigentliche Evangelium heißt, geh zu Jesus und lade dort deine Probleme und deine Sünden ab. Und der Petrus, der macht sich jetzt auf den Weg. Der macht das wirklich. Also die anderen haben wahrscheinlich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der macht das wirklich. Und er geht auch ein paar Meter. Ich weiß nicht, wie viel Distanz dazwischen war. Das erzählt die Bibel leider nicht. Sehr zu meinem Bedauern. Ich hätte es wirklich gerne gewusst, wie viele Schritte er jetzt übers Wasser gelaufen ist. Aber ist auch egal. Es war jedenfalls Schritte zwei. Mindestens zwei. Die hat er gemacht. Übers Wasser gelaufen. Und dann hat er plötzlich realisiert, ey, manchmal, das kann gar nicht funktionieren. Das ist ja völlig gegen die Physik. Das kann nicht gehen. Und das war das Anfang oder war der Anfang vom Ende. Er hat plötzlich realisiert, was hier passiert, ist völlig unrealistisch und so weiter. Und das Ergebnis kennen wir. Er ist dann tatsächlich unter Wasser untergetaucht quasi. Und dieses Bild, was ich jetzt hier habe, das symbolisiert so ein bisschen die Sicht Petrus. Ja, der ist jetzt unter Wasser. Ihr seht, wie die Hand Jesu ins Wasser taucht und ihn da rausholt. Also das ist so für mein Empfinden, ist natürlich jetzt konstruiert, klar, ja, aber das soll uns ja unser Verständnis für diese Geschichte ein bisschen verdeutlichen. Das ist der Blick, den Petrus gehabt haben muss. Und dann hat Jesus ihn, zack, wieder nach oben geholt. Und, so ist meine Vermutung, dann sind sie auch beide gemeinsam auf dem Wasser zum Boot gelaufen. Weil Jesus hat ihn sicherlich nicht getragen. Wäre auch möglich gewesen, aber ich vermute, das hätten wir gelesen. Sie gingen dann zum Boot und gingen dann auch ins Boot. Und dann wird es quasi ein Stück Humor. Ich muss mal einmal zurück. Ach nee, ich weiß nicht, haben wir hier gar nicht drauf. Der Bibeltext geht dann weiter. Als sie im Boot waren, das ist so ein bisschen der Humor Gottes, dann hört der Wind auf. Da hätte ich mich als Petrus gefragt, aber hätte das nicht 5 Minuten früher sein können? Ja? Warum jetzt erst? Dennoch bin ich der festen Überzeugung, diese Begebenheit, die hat den Petrus unglaublich beeindruckt. Und die hätte dich unglaublich beeindruckt. Und die würde uns unser ganzes Leben lang begleiten. Zu sagen, ich bin mit Jesus auf dem Wasser gelaufen. Wahnsinn. Und den Mut, den hat, oder beziehungsweise um dieses Erleben zu haben und sagen wir mal, für sich in Anspruch zu nehmen, brauchte der Petrus Mut. Den brauchst du auch. Also jetzt nicht, um übers Wasser zu laufen. Ich vermute, heute funktioniert es nicht mehr. Aber dass wir trotzdem für die Situation, in denen wir stecken, auch Mut brauchen, mal über die Bordwand zu klettern. In der festen Überzeugung, Jesus ist da. Dass wir uns wehren gegen die, haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht oder dürfen wir nicht. Also gut, dürfen wir nicht, muss man ein bisschen relativieren, aber dass wir uns nicht, wir uns persönlich nicht erlauben, einen langweiligen Glauben zu leben. Einen langweiligen Glauben, der nicht inspiriert, der dich nicht inspiriert, der keinen inspiriert, deine Kinder nicht, dein Umfeld nicht, deine Kollegen nicht, die Gemeinde nicht, sondern dass wir einen mutigen Glauben haben. Ich komme zum Schluss. Ein Satz, den ich hier noch da drauf schreiben wollte, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Amen.